Ja. Ja, vielleicht haben sich manche gewundert, wie man so einen komischen Predigttext nehmen kann. Hosea 1 bis 3, warum so viel? Und warum Altes Testament und so? Zum einen liebe ich das Alte Testament, von daher predige ich eigentlich auch sehr viel aus dem Alten Testament. Altes Testament ist weithin nicht so bekannt, was ein großer Fehler ist in der Gemeinde, wenn das zu wenig bekannt ist. Und wenn man mal neue Seiten in der Bibel aufschlägt, die man sonst nicht so aufschlägt, hat es ja den Vorteil, dass man vielleicht auch mal neue Seiten Gottes entdeckt, die man vorher noch nicht so gesehen hat. Von daher kann da einiges Neues dabei sein. Warum 1 bis 3, 1 Vers 1 bis 3 Vers 5? Deswegen, weil das eine Einheit ist. Das gehört also zusammen. Es sind 20% des Hosea-Buches, 39 Verse insgesamt. Aber es ist eine Sinneinheit. Und wir sollten Bibel lesen mehr nach Sinneinheiten als nach Kapitelabgrenzungen, weil die nicht immer so ganz treffend sind. Ja, und was ich jetzt machen möchte in dieser Predigt, ist vielleicht nicht ganz so eine klassische Predigt. Ich möchte schon den Text lesen, dass wir den ganzen Text mal lesen, auch wenn es 39 Verse sind, und ein bisschen kommentieren und dann am Ende die Frage stellen, was macht das jetzt mit uns? Ich meine, das Ding ist jetzt 2800 Jahre alt, wo das geschrieben ist. Wir leben in einer völlig anderen Situation. Wir sind nicht Israel, wir sind Gemeinde Jesu. Es hat keine konkrete Aufforderung, jetzt was Christen zu tun haben, aber es gibt Ableitungen aus diesem Text. Und da möchte ich dann noch 4 Ableitungen, die mir zu eingefallen sind, dazu noch am Ende stellen und uns mit als Nachdenkaufgabe auf den Weg geben. Ja. Es fängt an mit einer Datierung, wie viele Bücher, aber auch nicht alle Bücher machen das bei den kleinen Propheten, aber hier schon. Wort Jahwes, das zu Hosea, den Ben-Beri, Sohn des Beri, kam, als Usia, Jotham, Ahas und Hiskia Könige von Juda waren. Das sind die gleichen Könige, wo auch Jesaja unterwegs war. Aber Jesaja war eben im Südreich und er ist im Nordreich. Und als Jerobeam Ben-Joasch über Israel regierte. Wenn man dann das genau untersucht von der Chronologie her, stellt man fest, naja, wenn er also auch noch bis Hiskia gewirkt hat, dann hat es ja auch in Israel, im Nordreich, noch andere Könige gegeben, insgesamt sogar 6, die gar nicht erwähnt werden, aber die hat er offensichtlich auch erlebt, sonst hätte er nicht bis Hiskia leben können. Warum hat er die ausgelassen? Antwort möglicherweise, vielleicht war ihm entscheidend, dass die Südreichkönige, die aus dem Haus Davids waren, dass die benannt werden. Und die Nordreichkönige irgendwie gewisserweise sowieso ein bisschen illegitim waren. Vielleicht ist das der Grund, man weiß es aber nicht. Okay, und jetzt kommt dieser Block mit dieser Eheparabel. Und da will ich erst kurz den Aufbau vorstellen, wie das zusammengesetzt ist. Hat eigentlich 3 Teile. Einen kürzeren Anfangsteil, einen langen Mittelteil und einen kürzeren Schlussteil. Und der Anfangsteil, da geht es um eine Ehe mit einer Prostituierten. Und am Schlussteil geht es auch wieder um eine Ehe mit einer Prostituierten. Ob sie gleiche Frau ist oder eine andere, ist umstritten, aber kommen wir noch drauf. Also ist eingerahmt. Und dazwischen ist diese Anklage der Ehebrecherin. Wobei dann nicht ganz klar ist, ist jetzt seine Ehefrau gemeint, die Ehebrecherin geworden ist oder ist. Oder ist es eigentlich Israel gemeint? Und es ist irgendwie so eine Gemischung und es geht eigentlich tiefer auf Israel und die Gottesbeziehung. Ja, und dann die Besonderheit noch ist, dass immer jeder Teil mit einer Heilsweissagung abschließt. Also es kommt Gericht und dann kommt eine kurze Heilsweissagung, die es abschließt. Dann kommt diese Anklage, aber auch eine fantastische Heilsweissagung, die es abschließt. Und dann, der Kapitel 3 ist ziemlich kurz, da kommt auch wieder eine Gerichtsverkündigung durch diese zweite Ehe, ist auch ein Bild für Gericht wieder. Und dann schließt es mit einer Heilsweissagung ab. Und diese 3 Heilsweissagungen geben dann ein Gesamtbild. Also wie eine Art Trilogie oder so, dass das Gesamtbild gibt. Und solche kunstvollen Aufbauten haben wir ganz oft in der Bibel. Aber da muss man sich ein bisschen reinknien und lesen und lesen und immer wieder lesen. Dann gehen also nach und nach die Dinge dann auch auf. Also, jetzt schauen wir uns diesen ersten Aufruf zu einer Eheschließung an, wo er diesen Super-GAU erlebt, der Hosea, und tatsächlich von Gott aufgefordert wird, eine Prostituierte zu heiraten. Ja, das ist ein ziemlicher Hammer eigentlich, ja. Als Jahwes Reden mit Hosea begann, sagte er zu ihm, heirate eine Frau, die es mit vielen treibt, also die einfach chronisch untreu ist, und zeuge mit ihr Kinder der Geilheit. Wie es ja komisch heißt. Da wird das Wort Sanah verwendet, 19 Mal insgesamt im Buch Hosea, und das ist nicht ganz klar, was genau damit gemeint ist. Also es kann Prostituierte bedeuten, die einfach, um Geld zu verdienen, sich mit Männern abgibt. Es kann auch eine Kultprostituierte sein, die also praktisch bei irgendeinem Baalstempel da wirkt und eben ihren Körper im Kultakt dann hergibt für den Fruchtbarkeitsgott Baal. Also eine Kultprostituierte wird vermutet. Manche denken auch dran, dass es einfach, da gab es auch so einen Ritus, dass junge Mädchen, die noch Jungfrau waren, ihre Jungfrauschaft, ihre Jungfräulichkeit durch einen Geschlechtsakt im Zusammenhang mit dem Baalskult dann dem Baal geopfert haben, um dem Baal gnädig zu stimmen, dass sie dann später viele Kinder kriegt. Und manche denken, dass er so ein junges Mädchen geheiratet, die halt diese Zeremonie schon hinter sich hat. Andere denken, dass es so eine Zumutung ist, eine Prostituierte zu heiraten, das kann ja gar nicht sein. Also muss es irgendwie anders verstanden werden und dann denkt man, das ist vielleicht nur eine symbolische Bezeichnung für jemanden, der halt Götzendienst betreibt. Ja, all das wird diskutiert. Wenn man den Text einfach so nimmt, wie er dasteht, denkt man aber eher, dass es einfach eine Frau ist, die einfach Ehebruch betreibt, die einfach dann einen Liebhaber hat und denen nachgeht. Aber er wird aufgefordert, diese zu heiraten. Das ist eine ziemliche Zumutung natürlich, aber da haben wir keinen Protest und gar nichts. Der Hosea macht das einfach. Und Gott hat ja auch was damit beabsichtigt. Er sagt, heirate eine Frau, die es mit vielen treibt und zeuge mit ihr Kinder der Geilheit. Also nicht nur heiraten, sondern auch Kinder haben mit der. Das denn, Begründung, warum man das machen soll, denn das ganze Land kehrt sich verhurt und geil von Jahwe ab. Also sexuelle Ausschweifung, das ganze Land ist in Abkehr begriffen von Gott, bezieht sich auf das Nordreich. Und als Zeichen, das abzubilden, soll er auch jetzt selber in seiner Existenz eine Prostituierte heiraten. Da heiratete er Gomer, die Tochter von Diblaim. Sie wurde schwanger und brachte einen Jungen zur Welt. Da sagte Jahwe zu Hosea, nenn ihn Jezreel. Jezreel von der hebräischen Wurzel bedeutet so gesät oder ausgestreut. Deswegen auch, wenn man so Samen ausstreut, dann sät man ja. Ja. Aber es kann auch in negativen Zusammenhang benutzt werden, ausgestreut, zerstreut, dann niederliegen. Ja, wie so die Leichname auf dem Feld zerstreut, dann liegen. Ja. Und diese Doppeldeutigkeit spielt dann auch noch eine Rolle. Nenn ihn Jezreel, denn bald werde ich das Blutbad rächen, das König Jehu in Jezreel angerichtet hat. Da nimmt Gott jetzt Bezug auf eine Begebenheit, die etwa 100 Jahre zurückliegt, wo der König Jehu ein Massaker angerichtet hat, wo er die Söhne des Nordreichkönigs alle umbringen lässt und die Köpfe, 75 an der Zahl, dann nach Jezreel bringen lässt. Und damit nicht genug, dann bringt er noch alle irgendwie, die verwandt sind mit dem König um. Und auch die Beamten von ihm, er macht da richtige Säuberungsaktionen, also richtiger Massenmord, 100 Jahre alt. Und jetzt kommt Gott und sagt, nenn ihn Jezreel, denn bald werde ich das Blutbad rächen, das König Jehu in Jezreel angerichtet hat. Also Gott denkt an ganz anderen zeitlichen Dimensionen, das ist 100 Jahre her, aber die Rache kommt erst noch. Ja. Seine Nachkommen werden es büßen. Also so wie er das sein Vorgängerhaus des Ahab ausgerollt hat, was er in gewisser Sinn auch machen sollte von Gott, aber sein Königshaus wird dann auch ausgerottet. Ja. Seine Nachkommen werden es büßen und mit dem Königtum Israel wird es vorbei sein. Das ist natürlich eine Zäsur. 200 Jahre Nordreich kommt zu seinem Ende. Und das war ja dann auch 722 vor Christus, Samaria fällt, assyrische Gefangenschaft. Das Nordreich kommt zum Ende und Hosea hat das auch alles wohl noch miterlebt. In der Ebene Jezreel, das ist ja diese Jezreel-Ebene, oft Schlachtfeld in der Geschichte Israels, wo man nach Napoleon alle Heere der Welt versammeln könnte, da wird die Schlacht stattfinden und da wird Israel die entscheidende Niederlage erleiden und dann den Assyrern praktisch unterlegen sein. In der Ebene Jezreel werde ich den Bogen Israels zerbrechen. Also eine furchtbare Gerichtsankündigung über das ganze Nordreich. Das war Jezreel, der erste Sohn. Der läuft jetzt mit dem Namen rum, was auf dieses Gericht, dass das Nordreich zerstört wird, vernichtet wird, rumläuft. Gomer wurde wieder schwanger und brachte ein Mädchen zur Welt. Da sagte er, also Gott zu ihm, nenn sie Lo-Ruchama. Lo heißt nicht kein Erbarmen, erbarmungslos. Nennen Sie erbarmungslos, kein Erbarmen. Denn, auch dieser Name hat eben eine geistliche Bedeutung, denn ich habe jetzt kein Erbarmen mehr mit den Leuten von Israel, sondern verwerfe sie völlig. Das sind Aspekte Gottes, die ein bisschen anders tönen als immer nur der liebe Gott. Ja? Es gibt auch diese Seite des heiligen Gottes, wo es auch einfach mal das Fass zum Überlaufen kommt und wo einfach nur Gericht bleibt und Gericht angesagt ist. Und so war es hier in der geschichtlichen Stunde, dass das Nordreich einfach gerichtsreif war und jetzt dann auch kein Erbarmen mehr seitens Gottes möglich war. Doch mit den Leuten von Juda will ich Mitleid haben. Wortspiel, ne? Ruhama, Erbarmen, Mitleid. Mit Israel nicht, mit Nordreich nicht, aber mit den Leuten von Juda schon noch. Die hatten noch eine gewisse Frist, Aufschub. Da war es noch nicht so dekadent wie im Nordreich. Die haben zwar dann auch, sind auch sehr schnell immer mehr abgefallen, aber zu der Zeit, da war Hiskia an der Macht, da hat Gott wirklich ein Wunder getan und hat das Unglück durch Assyrien nochmal abgewendet. Wir lesen das in Jesaja-Buch und auch in 2. Könige lesen wir das, dass Gott durch ein wunderbares Eingreifen die assyrische Weltmacht stoppte vor Jerusalem und dass Jerusalem verschont blieb und nicht eingenommen wurde von Assyrern. Und so kam Südreich dann nicht in die assyrische Gefangenschaft, wie das Nordreich, das 20 Jahre vorher in diese assyrische Gefangenschaft marschierte. Israel, also Südreich, wurde dann erst später durch die Babylonier dann auch in die Gefangenschaft geführt. Aber zu dem Zeitpunkt hatte Gott noch Erbarmen mit Juda. Und interessanterweise hat es hier, doch mit den Leuten von Juda will ich Mitleid haben, ich werde sie retten, denn ich bin Jahwe, ihr Gott, aber, typisch Gott, was Besonderes, ich tue es nicht durch Bogen, Schwert und Kampf, nicht durch Pferde und Reiter. Und wir lesen in Jesaja und auch in 2. Könige, dass Gott eingegriffen hat, übernatürlich durch einen Engel Gottes hat er 185.000 Leute vernichtet aus dem Heer. Und dann mussten die abziehen. Ob das eine Seuche war oder wie auch immer, das wird nicht näher beschrieben. Und so musste der Assyrerkönig dann bei Juda abziehen und konnte es nicht erobern. Und das hat auch Geschichte gemacht, sogar in der außerbiblischen Geschichte ist das indirekt bezeugt, dass er Jerusalem nicht erobern konnte. Ja, und da hat Gott mit Juda noch anders gehandelt als mit dem Nordreich. Als Gomer Loruhama nicht mehr stillte, wurde sie ein drittes Mal schwanger und brachte einen Jungen zur Welt. Da sagte Jahwe, nenn ihn Lo-Ami, nicht Volk oder nicht mein Volk, nicht mehr mein Volk. Das ist das Gegenteil von dem, was einem Bundesschluss geschieht. Ihr seid mein Volk und ich bin euer Gott. Und Gott war ja im Bund mit Israel, aber jetzt sagt er, ihr seid nicht mehr mein Volk. Ich verabschiede mich von euch. Denn nenn ihn Lo-Ami, nicht mein Volk, denn ihr seid nicht mehr mein Volk und ich bin nicht mehr für euch da. Diese Töne gibt es auch aus dem Munde Gottes. Ich bin nicht mehr für euch da. Jetzt sagen dann manche, naja, das ist Altes Testament, ne? Neues Testament, jetzt gibt es andere Töne, aber man muss mal Sendschreiben lesen an Ephesus. Super Gemeinde, alles top, Aktivitäten, alles top, aber erste Liebe verlassen. Und was sagt Jesus? Wenn ihr nicht Buße tut, wenn ich umkehre, dann spucke ich euch aus meinem Mund. Das hört sich ein bisschen ähnlich an wie das hier. Also die Heiligkeit Gottes gibt es nicht nur im Alten Testament, die gibt es natürlich auch im Neuen Testament. Und so ist es eine Gerichtsbotschaft durch diese Heirat einer Prostituierten. Drei Kinder gehen daraus hervor, die alle eine Gerichtsbotschaft für Israel enthalten. Und zwar eine Gerichtsbotschaft, die sich wirklich gewaschen hat. Aber das ist nicht das Ende, sondern Gott auch eine Heilsverheißung. Und interessanterweise spielt er genau auch hier bei dieser Heilsverheißung mit diesen Namen. Und die haben wir in Versen 1 bis 3 vom 2. Kapitel. Die Menge der Israeliten, jetzt schaut Gott in die Zukunft und sieht das Ende. Die Menge der Israeliten wird sein wie der Sand am Ufer des Meeres, den man nicht mehr zählen und nicht messen kann. Also eine unglaubliche Vermehrung des Volkes. Und statt dass man zu ihnen sagte, ihr seid nicht mein Volk, werden sie Söhne des lebendigen Gottes genannt werden. Dann versammeln sich die Nachkommen Judas und die Leute von Israel dazu. Sie werden sich ein gemeinsames Oberhaupt geben, also wieder statt Reichstrennung, 200 Jahre Nordreich, Südreich getrennt, wird es wieder vereintes Israel geben. Sie werden sich ein gemeinsames Oberhaupt geben und wie junge Pflanzen das Land bedecken. Was für ein großer Tag, wenn geschieht, was Jezreel heißt, gesät, jetzt im positiven Sinn. Ja, nicht die Leichen hingestreut, wenn Israel zerschlagen wird, sondern jetzt, wenn Israel wieder dahin gesät ist und aufblüht und wieder viele Nachkommen hat, die das ganze Land ausfüllen. Was für ein großer Tag, wenn geschieht, was Jezreel heißt. Sagt zu euren Brüdern, Ami, mein Volk, und zu euren Schwestern, Ruchama, Erbarmen. Also Gott ist völlig in der Lage, nach dem Gericht alles rumzudrehen und es wieder gut zu machen. Aber es ging durch das Gericht hindurch und auch nicht unverdient. Und jetzt kommt die Anklage, dieser lange Mittelblock mit Anklage und dann auch, der schließt dann mit einer etwas längeren Heilsverheißung. Und in dieser Anklage wird die Mutter der Kinder Hoseas verklagt, so liest sich das zunächst. Wenn man da aber weiterliest, merkt man, irgendwas geht da nicht ganz auf. Das ist nicht eine Sache zwischen Hosea und seiner Frau. Nee, das ist eine Sache zwischen Gott, Jahwe und Israel. Ja. Und das ist irgendwie bewusst so ineinander gemengt. Und das will ich einfach jetzt mal lesen und ein paar Anmerkungen machen und dann gehen wir weiter. Verklagt eure Mutter, verklagt sie, denn sie ist nicht meine Frau und ich bin nicht mehr ihr Mann. Sie soll den Hurenschmuck aus dem Gesicht entfernen, die Anhänger des Ehebruchs zwischen den Brüsten. Das sind alles so Zeichen für Prostituierte. Sonst ziehe ich sie nackt aus und lege sie hin wie am Tag ihrer Geburt, also nackt. Ich mache sie zu einer Wüste, einem wasserlosen Land und lasse sie sterben vor Durst. Allein das schon, ich lasse sie sterben und so, das merkt man schon, es passt nicht ganz zu Hosea und seiner Frau. Im weiteren Verlauf merkt man noch mehr, dass da scheint Gottes Rechtsstreit mit Israel durchzuscheinen. Ich habe auch kein Mitleid mit all ihren Kindern, denn Kinder ihrer Geilheit sind sie. Ja, ihre Mutter war wie eine Hure, sie hat es mit anderen Männern getrieben. Sie sagte, und da wird praktisch die Frau, die Hure zitiert, ich laufe meinen Liebhabern nach, die geben mir Wasser und Brot, Wolle und Leinen, Öl und Getränke. Also die versorgen mich materiell. Darum versperre ich ihren Weg, verzäune ihn mit Dornengestrüpp, verbaue ihn mit einer Mauer. Wenn sie dann ihren Liebhabern nachläuft, kann sie sie nicht erreichen. Sie wird sie suchen, kann sie aber nicht finden. Dann wird sie sagen, wenn sie praktisch erfolglos ihren Liebhabern hinterherläuft, dann wird sie sagen, ich kehre um und gehe wieder zu meinem ersten Mann. Denn damals ging es mir besser als jetzt. Also das ehebrecherische Israel muss praktisch die Erfahrung machen, dass dieses Nachlaufen nach den Götzen nichts bringt und dass er am Schluss frustriert sagt, hat er keinen Wert, ich gehe wieder zurück zu meinem Gott. Ja, das ist so die Idee. Aber sie erkannte nicht, dass ich es war, der ihr das Korn, den Wein und das Öl gab, dass ich ihr das Silber und Gold vermehrte, doch sie hat es für Baal vertan. Also Gott hat sie versorgt mit materiellem Wohlstand und hat ihnen Fruchtbarkeit des Landes gegeben und so weiter. Und sie haben das eigentlich auf die Rechnung von Baal notiert und haben Baal geopfert. Also einfach untreu. Und weil sie es dann das, was Gott ihnen geschenkt hat, nicht Gott wieder geweiht haben und mit Gott gegangen sind, sondern dem Baal hingeworfen haben, dem Fruchtbarkeitsgott, dem kananäischen Fruchtbarkeitsgott, den sie leider übernommen hatten. Darum, sagt Gott, hole ich mein Korn zurück, wenn es reift, mein Wein zur Erntezeit, ich entreiße ihr Wolle und Flachs, die ihre Nacktheit verhüllen sollten, dann decke ich ihre Scham vor den Augen ihrer Liebhaber auf, keiner soll sie aus meiner Hand reißen. Es gibt einen wunderbaren Vers, wo Jesus sagt, niemand kann sie aus meiner Hand reißen, im positiven Sinn, aber wenn Gott Gericht übt, kann auch niemand sie da rausholen. Ja, und das ist sie in dem Fall negativ. Ja, keiner kann sie aus meiner Hand reißen, wenn er sie zum Gericht erhebt. Ich mache all ihren Freuden ein Ende, den Feiern am Neumond und Schabbat, den großen Festen im Jahr. Ich verwüste ihr Weinstock und Feigenbaum, also das Land wird verwüstet, von denen sie sagte, das ist mein Liebeslohn, den ich von meinen Liebhabern erhielt. Ich werde sie zum Waldgestrüpp machen und die wilden Tiere fressen sie kahl. Dann rechne ich mit ihr die Tage ab, wo sie den Baalen Rauchopfer brachte, sich mit Ringen und Halsketten schmückte und ihren Liebhabern folgte und mich vergaß, spricht Jahwe. Also das ist jetzt nicht die Rede Hoseas gegen seine Gomer, es ist die Rede Jahwes gegen Israel. Und das war das, was geschichtlich der Fall war. Also Israel, Nordreich, noch viel früher als das Südreich, hat sich dem Götzendienst geöffnet, vor allem durch das Haus Ahabs, Baalstempel und Baalspriester reingeholt. Und dann war in diesem Baalskult im Nordreich und Gott wurde vergessen. Und das war die große Sünde, neben der Sünde mit diesem Stierkult in Bethel und dann. Und dann kommt jetzt die Wende. Jetzt kommt die Heilsverkündigung. Und die ist sowas von unglaublich eigentlich, dass man sich sagen kann, was für ein Gott. Was für ein Gott. Dann aber will ich selbst sie verlocken. Oder ich will sie wieder locken, anreizen. Ich führe sie in die Wüste und rede ihr zu Herzen. Also Wüste, Ort der Einsamkeit, auch vielleicht Ort des Gerichts. Aber dort hat Gott eine Intimität mit ihr, wie damals auch ein Auszug aus Ägypten, wo dann Gott mit Israel in der Wüste war und ihr begegnet ist. So wird sie wieder in die Wüste geführt und mit Gott hat sie Erfahrung, Begegnung. Ich führe sie in die Wüste und rede ihr zu Herzen. Von dort aus gebe ich ihr die Weinberge zurück und das Tal von Achor. Achor heißt Unglückstal mit der Sünde Achans, wo dann damals Israel dann auch großes Gericht erlebte, weil er vom Verbannten genommen hat. Und, aber aus dem Unglückstal, ich gebe ihr Weinberge zurück und das Tal von Achor, das Unglückstal, als Tal der Hoffnung oder Tor der Hoffnung. Dann wird sie meine Liebe erwidern. Also Gott liebt sich sein untreues Israel zurück, indem er all in geht. Und dann wird sie meine Liebe erwidern, wie damals in ihrer Jugend, als sie aus Ägypten kam. Diese Brautzeit wird sie manchmal genannt, wo Gott Israel aus Ägypten herausgeführt hat mit Macht und Wundern und Zeichen. Und dann waren sie selig mit ihrem Gott dann am Sinai und dann die Gesetzgebung und so. Das war eine ganz besondere Zeit, die Brautzeit. Und so wird es wieder werden, diese innige Beziehung, diese innige Liebe zu Gott und sein Volk Israel. An jenem Tag, jetzt geht es weiter mit der Verheißung, und jetzt kommt eigentlich der Höhepunkt, jetzt wird von einem neuen Bund, einem Bund gesprochen. An jenem Tag, so spricht Jahwe, wirst du zu mir sagen, mein Mann, und nennst mich nicht weiter mein Baal. Ich lasse die Baalsnamen von ihren Lippen verschwinden. Dieser ganze Götzendienst wird völlig vorbei sein. Sie wird sie nie mehr erwähnen, wird nie mehr Thema sein in Israel. Dann schließe ich einen Bund für sie mit den wilden Tieren und den Vögeln und allem Gewürm. Ich zerbreche Bogen und Schwert. Es gibt keinen Krieg mehr im Land und sie werden in Sicherheit leben. Hier wird bei Hosea etwas angedeutet, was dann später bei Jeremia, wenn er den neuen Bund schildert, und noch stärker bei Hesekiel, der auch den neuen Bund schildert und den kombiniert, das hat dann nicht nur mit dem Heil in Christus zu tun, sondern auch mit der Wohltat, die Gott an dem Volk Israel im Lande gibt und mit Fruchtbarkeit des Landes, Frieden und ja, Wohlstand im Land, Bundesfriedens. Da gibt es einige Stellen in Hesekiel, die hier das näher beleuchten. Aber das wird hier angedeutet. Und das hat etwas mit dem neuen Bund zu tun. Jesus Christus, die geistliche Seite. Er starb für unsere Sünden, um uns zu erretten. Jeder, der an ihn glaubt, wird errettet. Aber Jesus wird auch wiederkommen und dann das Friedensreich auch für Israel aufrichten, sichtbar. Und all das Heil, all die Segnungen, die Israel verheißen sind, werden dann umgesetzt. Und das wird hier so angedeutet. Es gibt keinen Krieg mehr im Land und sie werden in Sicherheit leben. Ich will dich für immer gewinnen. Ich verlobe dich mir in Gerechtigkeit und Recht. Ich schenke dir Gnade und Erbarmen. Ich verlobe dich mir und schenke dir meine Treue, dann wirst du Jahwe erkennen. Das Thema Jahwe erkennen spielt eine Riesenrolle im Buch Hosea, ist so ein richtiges Leitmotiv, da ist aber oft negativ, ne? Also mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis, ja? Und Gott will nicht Opfer, sondern Gott will Gottes Erkenntnis. Also das ist ein Thema, was sich so durchzieht, das Erkennen Jahwes, und das wird hier verheißen, dass das dann da sein wird, dann wirst du Jahwe erkennen. Auch ganz tiefe innige Gemeinschaft und Beziehung. An jenem Tag, so spricht Jahwe, da antworte ich: Ich erhöre den Himmel und er hört die Erde erhört das Korn und den Wein und das Öl, also es wird wieder Fruchtbarkeit sein. Und diese erhören Jezreel ausgesät, wird der Bogen wieder gespannt zu Jezreel, dem ersten Sohn mit der Hure. Und ich will sie mir säen im Land, also Israel wird gesät im Land, mit Lo-Ruhama habe ich Erbarmen und zu Lo-Ami, nicht mein Volk, sage ich, du bist mein Volk. Und es wird sagen, mein Gott. Also wird ein riesen Bogen gespannt von der Treulosigkeit Israels über Gericht, aber dann auch Wiederherstellung und Heil am Ende. Und jetzt kommt der Schlussabschnitt, nur noch 5 Verse, dann sind wir da durch. Und jetzt wird wieder ein Bogen gespannt zu dem Anfangskapitel, wo er diese Gomer heiraten sollte, diese Prostituierte. Und jetzt wieder, die hat ihn zwischenzeitlich offensichtlich verlassen, ist ihren Liebhabern nachgegangen. Und jetzt wird er aufgefordert, nochmal eine Prostituierte zu heiraten. Jahwe sagte zu mir, geh noch einmal hin und liebe eine Frau, die einen Liebhaber hat und im Ehebruch lebt. Auslegung sind sie nicht ganz einig, ob das die Gomer ist, die ihn verlassen hat und jetzt mit einem anderen Mann zusammenlebt. Aber wahrscheinlich ist es so. Das würde am logischsten die Sache erklären, wenn es wirklich genau diese Frau ist. Ja. Also, dass er diese Gomer, die ihn verlassen hat, weil sie fremd geht und anderen Männern nachgeht, dass er genau diese wieder zurücknehmen soll. Geh noch einmal hin und liebe eine Frau, die einen Liebhaber hat und im Ehebruch lebt. Denn genauso liebt Jahwe die Israeliten. Also der Hosea muss in seinem Leben das darstellen, in seiner Existenz, in seiner Biografie, in seiner Ehe, das darstellen, was Gott mit Israel erleidet. Ja, das ist ein Wahnsinn. Wir kommen da nochmal drauf am Ende. Denn genauso liebt Jahwe die Israeliten, obwohl sie sich anderen Göttern zuwenden und Opferkuchen aus Rosinen mögen, also halt den Götzendienst mögen. Und dann muss Hosea Geld in die Hand nehmen, es kostet ihm was, er muss investieren. Da kaufte ich sie mir für 15 Silberstücke und 250 Kilogramm Gerste zurück und sagte zu ihr, jetzt kommt eine ganz interessante, eigenartige Wendung jetzt rein in diesen Rückkauf dieser Frau und diese zweite, in diese Erneuerung der Ehe, weil das, was jetzt kommt, hat auch wieder prophetischen Charakter, eine prophetische Bedeutung. Und ich sagte zu ihr, du wirst jetzt lange Zeit bei mir bleiben und dich mit keinem anderen Mann einlassen. Und du wirst jetzt lange Zeit bei mir sein und treu sein. Also das Thema Ehebruch ist jetzt dann mal vorbei. Auch ich werde nicht mit dir schlafen. Ganz seltsam. Also hat die Frau zurückgeholt, zurückgekauft. Sie soll bei ihm bleiben, nicht fremd gehen, aber er wird auch nicht mit ihr schlafen, obwohl er der Ehemann ist. Also es kostet ihm viel und der Nutzen ist noch sehr gering an der Stelle. Er hat nicht diese innige Gemeinschaft, die man normalerweise in dieser Ehebeziehung hat. Und das Ganze ist ein Symbol, ein Zeichen für Gericht Gottes an Israel. Denn genauso wird es den Israeliten gehen, wie dieser Frau. Zurückgekauft, befreit von dem Götzendienst, aber noch nicht diese innige Gemeinschaft mit ihrem Mann. Und so wird es mit Israel ergehen, nach diesem Gericht, was er ihnen angekündigt hat. Denn genauso wird es den Israeliten gehen, sie werden eine lange Zeit ohne König und Obere bleiben, ohne Schlachtopfer und Kultstein, ohne Priesterorakel und Götzenbild. Also Kultstein, Götzenbild, Symbole für Götzendienst, das wird nicht mehr bei ihnen sein. Israel wird frei von Götzen sein. Und das war auch nach dem Exil so. Nach dem Exil hat Israel keine Probleme mehr mit Götzendienst gehabt. Das war vorbei. Das Thema war out. Aber sie waren auch, und so wird hier gesagt, sie werden lange Zeit sein ohne König. Nach dem Exil hatten sie keinen König. Und später in der Geschichte Israels, wo dann mal Könige gab, waren das keine Könige aus dem Hause Davids. Und nach 70 nach Christus, Tempelzerstörung, Jerusalem zerstört, weltweite Zerstreuung, schon gar kein König. Auch heute haben sie keinen König aus dem Hause Davids. Lange Zeit ohne König. Und auch hier dann, sie werden, und ohne Schlachtopfer. Nach dem Exil, nach dem babylonischen Exil wurde zwar der Tempel aufgebaut, aber der wurde auch wieder zerstört. Und seit 70 nach Christus hat Israel keinen Tempel und auch keine Opfer mehr, kein Schlachtopfer mehr. Lange Zeit. Und ich denke, dass sich das heute noch erfüllt und auswirkt. Israel ist ohne König, ist ohne Opfer. Und dann geht es weiter. Dann aber, Nach dieser langen Zeit, eine lange Zeit, dann aber werden sie umkehren. Also am Ende wird es noch gut. Sie kehren wirklich um. Dann werden sie umkehren und sich Jahwe, ihrem Gott, zuwenden und ihrem König aus der Nachkommenschaft Davids. Da wird sich diesen zuwenden. Damit ist Jesus gemeint. Er ist der König aus der Nachkommenschaft Davids. Als Jesus zum ersten Mal kam, haben sie ihn nicht erkannt, nicht als König angenommen, aber wenn Jesus wiederkommt, werden sie ihn erkennen und als König annehmen. Das ist die Sache hier. Am Ende der Zeit werden sie zitternd zu Jahwe kommen und seine Güte suchen. Also das ist schon ein gewaltiges Ding, diese Eheparabel. Und jetzt möchte ich abschließend noch vier Anwendungen sagen. Was machen wir jetzt mit sowas, wenn wir mit so einem Text konfrontiert werden? Und da kann man sicherlich viele Ableitungen nehmen. Ich beantworte keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder so, aber vier Gedanken, die mir dazu kommen, was für uns als Christen im 21. Jahrhundert hier vielleicht relevant sein könnte. Das erste ist, Gott sprengt unser Vorstellungsvermögen. Immer wieder, immer wieder. Gott hat manchmal Aufträge und macht Sachen, die wirklich uns Vorstellungsvermögen, unser Denken übersteigen. Meine Wege sind nicht eure Wege, meine Gedanken sind höher als eure Gedanken. Merkt man hier auch ganz klar. Also einmal von seinen Methoden, ne? Wie er methodisch arbeitet, was er da dem Hosea da auferlegt. Der Jesaja muss mal 2 Jahre nackt und barfuß da rumlaufen. Der Jeremia darf nicht heiraten. Der Ezekiel, der darf nicht klagen, weil seine Frau stirbt. Also Gottes Methoden sind mal schon sehr seltsam. Gott tut die verrücktesten Sachen manchmal von Leuten auch verlangen. Aber was noch mehr unser Vorstellungsvermögen einfach sprengt, ist, dass Gott nicht ist wie wir. Ja? Also wenn uns die Frau davonläuft und fremd geht, irgendwo haben wir dann die Nase voll und dann ist aber auch Schluss und finito. Ja, aber Gott ist da nicht so. Er ist unglaublich treu und auch wenn wir untreu sind, bleibt er treu. Und er hat sich mit Israel einfach verbündet und sagt, seine Gottesgaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Er bleibt dabei. Und er kämpft dann und bringt Israel durch alle Gerichte und Schmerzen hindurch am Ende doch wieder zu sich zurück. Er liebt sie zurück. Und im Hosea-Buch ist noch ein anderer Abschnitt, den ich doch kurz erwähnen will, die diese Liebe Gottes auch zu seinem ehebrecherischen Volk in einer eindrücklichen, emotionalen Weise darstellt, die herzzerreißend ist. Wie könnte ich dich preisgeben, Ephraim? Wie könnte ich dich ausliefern, Israel? Ich kann dich doch nicht vernichten wie Adma und wie Zeboim, wie Sodom und Gomorra praktisch. Das Herz dreht sich mir im Leibe herum, mein ganzes Mitleid ist erregt. Ich will meinen lodernden Zorn nicht vollstrecken. Warum? Er hat ihn dann vollstreckt, aber woanders, an Jesus Christus am Kreuz. Dort hat er seinen lodernden Zorn über die ganze Welt vollstreckt. Und der das annimmt, kann frei von diesem Zorn sein. Und dann hat er auch Anrecht auf diese Liebe. Und das ist eben, Gott sprengt unsere Vorstellungsvermögen. Also seine Liebe und seine Bundestreue ist unabänderlich. Wenn er sich da verbündet hat, dann er bleibt treu. Das ist das Erste, was ich hier mitnehme, dass er immer wieder unser Vorstellungsvermögen sprengt. Dann Israel als Ehebrecherin, als untreue Frau. Das ist eigentlich ein Riesendrama, ja? Eine Katastrophe. Und natürlich hat Israel sich mit dem Götzendienst am allermeisten selbst geschadet. Ja, heißt auch irgendwo an der Stelle dann, was du meine Sünden dich schon verletzen, dann tangiert dich doch gar nicht. Ja. Gott steht da auch drüber. Ja. Aber wir selber, wir schaden uns durch unsere Sünden, durch Untreue. Wir haben den Schaden auch. Ja. Also Israel als Ehebrecherin, Untreue war jetzt eine Riesenkatastrophe, Riesenenttäuschung. Aber die Frage ist natürlich dann auch, wie sieht es eigentlich dann mit uns aus, mit unserer Treue zu Jesus? Gut, natürlich machen wir keinen offenen Götzendienst, wir zünden da keine Bilder, stellen Bilder auf und tun Weinrauch opfern und beten da irgendwie Bildchen an. Natürlich machen wir sowas nicht. Aber Luther hat nämlich gesagt, da wo du dein Herz dran hängst, das könnte dein Gott sein. Ja. Und das kann bei jedem was anderes sein. Wo hängt wirklich ultimativ das Herz? Ist es letztlich wirklich Gott, was das Wichtigste ist? Oder ist irgendwas anderes wichtiger? Geld, Menschen, Ehre, Macht, irgendwas, Bequemlichkeit, keine Ahnung. Ja. Aber wo gebe ich mein Herz und meine Aufmerksamkeit hin? Und ich bin auch zutiefst davon überzeugt, dass Treue zu Jesus untrennbar verbunden ist, untrennbar, mit Treue zu seinem Wort. Also das hängt ganz eng zusammen. Also an seinem Wort bleiben, seinem Wort gehorchen und Jesus treu sein, das gehört zusammen. Und da muss man sich immer wieder prüfen, bin ich nah auch am Wort, bin ich treu. Das Dritte, was ich hier sehe, ist, dass Gott mutet Hosea Erstaunliches zu. Das ist so eine existenzielle Beschlagnahmung. Es ist nicht ein Job, ja, sondern es ist die Existenz, es ist sein Leben. Er muss da diese Frau heiraten. Und das betrifft auch seine Familie, mit der zeugt er dann die Kinder, die dann prophetische Namen haben, weiß, wie das angekommen ist, so diese Namen von den Kindern, was sie vielleicht ausgehalten haben dann in der Schule, was sie mit denen, keine Ahnung, aber er wird mit Haut und Haar mit der gesamten Familie in Beschlag genommen und Gott macht was aus ihm. Und das hat auch viel Leid, beinhaltet es auch. Das ist also kein easy living für den Hosea, sondern es hat auch viel Leid. Und auch die zweite Ehe ist also auch mehr als eine Zumutung, also jetzt seine Frau nochmal kaufen, tief in die Geldtasche greifen, die rauskaufen aus dem Ehebruch heraus, sie jetzt kaufen, zurückkaufen, aber dann auch nicht mit ihr schlafen. Ja, das ist ja nicht so das, was man sich als Ehe vorstellt. Das ist schon irgendwie ein Super-GAU, ja, so eine Beziehung. Wer will sowas? Ja. Aber Gott mutet es ihm zu, diese hohen Kosten, wenig Nutzen. Und die Pointe ist, dass das persönliche Erleben, was Hosea hier persönlich existenziell erlebt, sein Erleben, seine Biografie, ist die Botschaft. Und wir sind der Brief Christi, auch mit unserer Biografie, mit all unseren Höhen und Tiefen, Kämpfen und Schwierigkeiten und Nöten. Aber wie wir damit umgehen, mit diesen Dingen, das ist eine Botschaft. Das wird gelesen. Wir haben es gestern mal der Wolfi noch mit in die Therme genommen. Da kam er auf den Satz, dass Gott nicht geht, dass wir ein bequemes Leben haben. Das ist nicht Gottes Absicht, dass wir ein bequemes Leben haben. Ich denke, dass eigentlich Gottes Absicht ist, dass wir zu einer geistlichen Reife kommen. Und dass ihm da jedes Mittel recht ist, dass wir zu einer möglichst großen geistlichen Reife kommen und dass es immer auch mit Schmerzen und Leid, auch Versagen, Zerbruch verbunden, dadurch kommst du zur Reife. Wenn alles toll, glatt geht, Wolke 7, da wirst du nicht groß durchreifen. Aber in den Tiefen, da durchzugehen, das bringt Tiefe und Reife. Also Gott mutet Hosea Erstaunliches zu, und so war dieser Super-GAU, mit einer Prostituierten verheiratet zu sein, einerseits natürlich existenziell schon ein GAU, also ein größter anzunehmender Unfall irgendwo, aber andererseits auch ein Segen. Es war seine Berufung, es war ein Zeugnis für Gott, es war ein Licht, was in der Finsternis angezündet worden ist, beides. Und Gott mutet das seinen Leuten zu. Und ein Viertes ist auch, was unser Vorstellungsvermögen einfach sprengt, einfach göttliche Langzeitperspektive. Also der Mensch denkt ja eher so im Augenblick, im Heute oder vielleicht was noch dieses Jahr ist oder so. Vielleicht gibt es auch einige unter uns, die überlegen sich, was sie so in 10 Jahren machen. Manche vielleicht sogar, was sie so bis zu ihrem Lebensende noch anstellen wollen. Ja, aber es gibt ganz, ganz wenige Menschen, die denken, was ich jetzt mache, welchen Einfluss hat das eigentlich auf die nächsten 200 Jahre? So denken schon mal die wenigsten. Ist normal. Ja. Also wir denken eher in kurzen Zeitabschnitten. Aber Gott denkt in ganz langen Dimensionen. Wir haben gestern Jesus im Alten Testament durchgegangen und da fängt es an, praktisch schon nach dem Sündenfall, da mit dieser Verheißung, dass den Nachkommen der Frau der Schlange in den Kopf zertreten wird. Dann Prophezeiung bei Mose, 1400 vor Christus, geht es dann weiter, wird auf den Erlöser Jesus Christus hingewiesen. 1400 Jahre haben wir dann eine Spur von Weissagung, wo erst nichts passiert und dann kommt Jesus zum ersten Mal. Dann sagt Jesus, er kommt wieder. Wir haben Verheißungen, viele, viele Verheißungen, die von diesem Friedensreich, der Gerechtigkeit und des Friedens in der ganzen Welt durch Jesus Christus lesen. Und das sehen wir, dass es mit dem zweiten Jesu Wiederkommen verbunden ist. Dauert jetzt schon eine ganze Weile. Manche sagen, der kommt sowieso nie wieder. Ja, aber wir als Christen glauben, er hat es gesagt, also kommt er wieder. Hier steht es geschrieben, also wird es auch passieren. Langzeitperspektive. Und das gibt dann schon mal ein bisschen Mut, auch in Zuversicht, in all dem Chaos unseres persönlichen Lebens, all dem Chaos in der Welt, Ja, dass Gott in Langzeitperspektiven denkt, aber nicht nur das, dass er in langen Zeiträumen denkt, sondern er denkt auch vom Ende her. Und das ist auch sehr hilfreich für uns, die Sache mehr vom Ende her zu sehen. Was ist unser kurzes Leben? 70, 80, vielleicht 90 Jahre, gemessen an Ewigkeit. Und vom Ende her betrachtet, wenn die neue Welt Gottes dann da ist, also man wird keinen Gedanken mehr verschwenden an das, was hier war. Das wird so fantastisch, man wird nicht mehr an das erinnert werden oder sich Gedanken machen, Kopf machen für das, was hier war in dieser Zeit. Es wird einfach nur herrlich sein. Und deswegen soll man vom Ende her denken. Und vom Ende her ist hier gedacht, am Ende wird Israel zu Jahwe umkehren, sich an Gott zuwenden und ihrem König David, also ihrem König aus der Nachkommenschaft Davids, dem Messias, ja, und all die Segnungen, die hier auch ausgedrückt worden sind, werden sich erfüllen und viele andere mehr. Und diese Langzeitperspektive vom Ende her gedacht, kann auch uns helfen in turbulenten Zeiten, den richtigen Blick auf die Sache nicht zu verlieren. Sonst kann man irre werden, wenn man nur das Klein-Klein sieht und nicht den Horizont am Ende, was dann kommt. Also, Gott sprengt unser Vorstellungsvermögen. Israel als untreue Frau, wie leben wir? Gott mutet Hosea Erstaunliches zu, auch so eine Ehe. Was darf Gott mir und dir zumuten? Was würde ich akzeptieren? Was würde ich machen, wenn Gott sagt, mach das? Ja. Und das Letzte ist, von Gottes Langzeitperspektive her denken, auch vom Ende her denken, das tut vieles ins rechte Licht rücken. Ja, das war mir wichtig, mal anhand dieses Textes mal aufzuzeigen.